vor 2 Jahren hatte ich hier noch 40 Tiere, also 18 Rufer, 18 Männchen, die gerufen haben. Und ja, jetzt ist gähnende, wie sagt man, Stille. Kein Tier. Ich muss es jetzt kurz noch irgendwie dokumentieren. Und dann können wir es noch woanders probieren. Niemand zu Hause.
Unterwegs mit dem Biologen Albert Pustka von der Stiftung Naturschutz Berlin. Er verhört Wechselkröten. So heißt es, wenn man Amphibien anhand ihrer Rufe identifiziert. Denn jede Art ruft unverwechselbar. Pustka sucht an einer der wenigen Stellen im Stadtgebiet, wo die streng geschützten Tiere noch zu finden sind.
Ich muss das jetzt hier nur kurz Eintragungen machen, dass ich hier bin, um wie viel Uhr und so weiter. Und in dem Fall, dass ich leider nichts gehört oder gesehen habe bis jetzt.
Im Frühjahr bleibt Albert Pustka manche Nacht wach, auf der Suche nach der seltenen Amphibienart.
Also mein Wasserstand ist sehr niedrig.
Er habe sein Hobby zum Beruf gemacht, meint er. Schon als Jugendlicher war er in den Steinbrüchen seiner Heimat in der Gegend von Heidelberg unterwegs, immer auf der Suche nach Lurchen und besonders den Wechselkröten.
18 Grad ist eigentlich warm genug. Man denkt eigentlich, dass es gar nicht mehr schlimmer werden kann, aber es wird leider immer schlimmer. Also gerade hier mit den Wechselkröten, da kenne ich aus meiner Jugend vor 40 Jahren, über 40 Jahre, halt noch Vorkommen, wo 5000 Tiere saßen. Ja, da konnte man gar nicht mehr laufen. Und da, wo es noch Tiere gibt, dann meistens sind es 10 oder 20 Tiere, wenn man Glück hat. Das ist ganz furchtbar, wie die Zahlen einfach eingebrochen sind.
Sogar in seiner Freizeit beschäftigt sich Albert Pustka mit Amphibien, hilft Erdkröten über die Straße. Diese Tiere legen im Frühjahr oft lange Wege zu ihren Laichgewässern zurück. Sie stauen sich an Krötenzäunen, von wo aus Tierschützerinnen und Tierschützer sie über die Straße tragen.
Wir haben auch einen Zaun in Berlin, den wir betreuen. Da hatten wir vor 5, 6 Jahren, so um die 1500 Tiere. Im letzten Jahr sind wir bei 80 gewesen und dieses Jahr waren es 28. Das ist zum Heulen.
Abgesehen von Straßen und schwindenden Lebensräumen macht den Erdkröten noch eine vermeintlich niedliche, invasive Säugetierart das Leben schwer. Kröten sondern über ihre warzige Haut ein giftiges Sekret ab, das den meisten einheimischen Räubern die Lust auf eine Krötenmahlzeit vergällt. Füchse etwa verschmähen die Kröten. Nicht so die Waschbären mit ihren geschickten Vorderpfoten.
Die ziehen denn die Haut ab, komplett. Ja, das bleibt übrig wie ein Strumpf. Und wenn halt irgendwo nur noch, sagen wir mal, 5 oder 10 Kröten oder Frösche zusammenkommen und nicht so wie es früher war, 5000, und dann kommt der Waschbär da vorbei, dann sind die halt weg, ne?
Wissenschaftler wie Pustka, die sich mit Amphibien beschäftigen, sind Herpetologen. Was man darunter versteht, erklärt sein Kollege Steven Lischke von der Stiftung Naturschutz, die betreibt das Amphibienmonitoring für das Land Berlin.
Ja, Herpetologie fasst praktisch die Amphibien und Reptilien in einer Gruppe zusammen, früher häufig auch als Kriechtiere bezeichnet. Die Amphibien sind ja die Lurche und die Reptilien sind in dem Sinne die Kriechtiere, sind aber an sich völlig unterschiedliche Tiergruppen. Und der wesentliche Unterschied zwischen Amphibien und Reptilien ist, dass die Amphibien bei der Fortpflanzung wassergebunden sind. Das heißt, sie legen ihre Eier ins Wasser. Dort findet dann der Schlupf der Larven statt, diese meine Metamorphose durch. Die haben dann Kiemen, mit denen sie atmen. Und im Laufe der Saison bilden sich die Kiemen zurück. Es entwickeln sich Lungen, sodass das Tier am Ende an Land gehen kann und dann nach Nahrungssuche geht.
Amphibien fressen zu fast 100% tierische Nahrung. Wie Fische und Reptilien sind sie Wirbeltiere und wie diese wechselwarm. Ihre Aktivitäten und Stoffwechselvorgänge sind stark von der Umgebungstemperatur abhängig.
Da gibt es die Froschlurche, zu denen Kröten, Frösche, Unken zählen. Dann haben wir die Schwanzlurche. Die sind gegliedert mit Kopf, Rumpf und Schwanz, wie der Name schon sagt. Und dazu zählen eben Salamander und Molche. Und dann haben wir noch die Schleichenlurche. Die gibt es allerdings nicht in Europa. Und bei uns kommen in Deutschland 20 Amphibienarten vor, von denen wir 6 Schwanzlurcharten haben und 14 Froschlurcharten.
Seit 380 Millionen Jahren leben Amphibien auf der Erde, seit dem Erdzeitalter Devon. Aus ihnen entwickelten sich die Reptilien, die zur Fortpflanzung nicht mehr auf das Wasser angewiesen sind.
Also zu dem Zeitpunkt, wo die Wirbeltiere zum ersten Mal an Land gingen, waren es natürlich die Amphibien. Das heißt, in diesen Erdzeitaltern haben Amphibien die Welt dominiert. Da gab es noch keine Dinosaurier, Säugetiere, Vögel oder sowas. Da war der Haupträuber an Land das Amphib oder auch im Wasser.
Der Biologe Marc-Oliver Rödel vom Museum für Naturkunde in Berlin.
Und das waren teilweise Monster bis zu 7 Meter Größe. Die haben nichts mit dem zu tun, was jetzt heutzutage noch ein Amphibien durch die Welt hüpft oder krabbelt. Die sahen ein bisschen so ähnlich aus wie so ein überdimensionierter Salamander, haben aber verwandtschaftlich nichts mit denen zu tun.
Im Jahr 2025 listet die Internetseite Amphibians of the World vom amerikanischen Museum für Naturgeschichte 8.878 Arten auf. Und es kommen immer noch neue hinzu.
Wer neue Arten entdecken will, muss nur in die Tropen in irgendeinen Wald gehen und ein bisschen genauer gucken. Ich arbeite seit über 30 Jahren in Westafrika und wir finden nach wie vor permanent neue, unbeschriebene Froscharten. In Ecuador genau dasselbe, in Asien genau dasselbe. Und das sind teilweise auch durchaus nicht einfach nur kleine, braune, unscheinbare Fröschchen, auf die nie jemand drauf geguckt hat. Wir haben mitten in Abidjan, also der ökonomischen Hauptstadt der Elfenbeinküste, haben wir in einem winzigen Waldgebiet zum Beispiel einen knallbunten, orangen Frosch mit blauen Augen entdeckt, der sogar eine neue Gattung war.
Rödel hat schon viele Arten entdeckt und beschrieben. Das ist ein komplizierter Vorgang, der sich jahrelang hinziehen kann, bis die neue Art schließlich einen Namen bekommt. Aber niemals benennt ein Naturforscher eine von ihm entdeckte Art nach sich selbst.
Ein Kollege hat eine Art mal nach mir benannt, die tatsächlich nicht in Afrika, sondern aus Neuguinea vorkommt. Oreofrüne Rödeli. Ein sehr netter, kleiner, putziger Frosch.
Amphibien haben eine glatte oder warzige, drüsige Haut, die Feuchtigkeit braucht. Aber nur wenige Arten, etwa Grottenolm und Axolotl, leben dauerhaft im Wasser. Sie machen keine Metamorphose durch, bleiben im Larvenstadium und bei der Kiemenatmung, werden aber trotzdem geschlechtsreif. Alle anderen Lurche brauchen neben dem Wasser geeignete Lebensbedingungen und Strukturen an Land. Wo verbergen sich zum Beispiel die Wechselkröten, die an ihrem durch die Trockenheit geschrumpften Laichgewässer nicht zu finden sind? Albert Pustka?
Man glaubt es nicht, wo die sich hier verstecken, aber graben sich einfach hier irgendwo ein wieder. Die kennen die Stellen, wo sie sich leicht eingraben können. Bei den Wurzeln da vorne, bei diesen Gehölzern oder in Mäuselöcher zum Beispiel gehen die rein und dann sind sie ganz, ganz schnell weg. Die warten auf mehr Regen im Moment.
Albert Pusker dreht einige alte Autoreifen um, die im Gras neben dem Tümpel liegen. Keine Kröte zu sehen. An einem Teich in der Nähe quaken die Teichfrösche. Sie sind Hybride aus den Arten Seefrosch und kleiner Wasserfrosch. Lange hielt man den Teichfrosch für eine eigene Art, bis Ende der 60er Jahre der polnische Zoologe Leszek Berger über Kreuzungsexperimente zu der Vermutung gelangte, dass ausgerechnet der Teichfrosch gar keine echte eigene Art, sondern ein Hybrid sei. Eine zoologische Sensation. Denn Teichfrösche bleiben fortpflanzungsfähig, während Hybride von Wirbeltierarten normalerweise unfruchtbar sind. Man denke nur an Pferd und Esel. Der Teichfrosch ist ein Erfolgsmodell, meint der Biologe Steven Lischke, ein Allrounder unter den Fröschen.
Er ist einfach anpassungsfähiger. Also er kann sowohl an Kleingewässern, an kleinen Gartenteichen vorkommen und sich fortpflanzen, aber auch an größeren Gewässern, an Seeufern beispielsweise. Der Seefrosch, wie der Name schon sagt, bevorzugt hauptsächlich große Gewässer, können entweder Seen sein oder auch Fließgewässer. Und der kleine Wasserfrosch, also die andere Elternart, bevorzugt eher so kleinere Gewässer. Also es sind einfach unterschiedliche Lebensraumansprüche und der Teichfrosch ist da einfach flexibler.
Als Pustka sich dem See nähert, verstummen die Teichfrösche. Nahe am Ufer im kurzen Schilf entdeckt er einige Exemplare.
Ah, hier ist ein Amplexus.
Was ist das?
Ein Amplexus, also ein Pärchen, oben das Männchen, unten das Weibchen. Ja. Also die paaren sich jetzt gerade. Ich trage nachher die Zahl ein.
Amphibien legen ihre Eier, wie bereits gesagt, im Wasser ab. Frösche und Unken in Form von größeren oder kleineren Ballen, Kröten in Schnüren, Molche kleben einzelne Eier an Blätter von Wasserpflanzen. Nur der in den Bayerischen Alpen heimische Alpensalamander bringt fertige kleine Lurche zur Welt. Das Männchen befruchtet die Eier in der Regel, indem es seinen Sperma darüber gibt. Es hält sich bei der Eiablage ganz in der Nähe des Weibchens auf, klammert sich auf dessen Rücken, manchmal mehrere Stunden lang fest. Das alles geschieht, sobald es im Frühjahr wärmer wird. Die beste Zeit, um Amphibien in der Natur zu beobachten. Deshalb hat der NABU im Naturpark Barnim nördlich von Berlin zum Unken- und Laubfroschkonzert eingeladen. Etwa 30 Naturfreundinnen und Naturfreunde haben sich eingefunden, geführt von Andreas Krone, Hydrologe und Hobbyherpetologe.
Nach dem Laichen ist es so, dass die Rotbauunken selber im Gewässer bleiben noch. Im Herbst wandern sie eben von den Gewässern ab und müssen dann natürlich geeignete Lebensräume haben, die genug Futter bringen, aber eben auch dann für den Winter geeignete Winterquartiere. Während zum Beispiel die Moorfrosch, Grasfrosch, Erdkröte, die Frühlaicher, sofort nach dem Laichen das Gewässer verlassen und dann wieder in die Lebensräume abwandern.
Brandenburg ist eine Landschaft, die mit dem Ende der letzten Eiszeit vor rund 14.000 Jahren geformt wurde. Beim Schmelzen des Eises blieben sogenannte Sölle zurück, Kleinstgewässer in einer Senke. Vor der Industrialisierung der Landwirtschaft nutzten Bauern diese Tümpel, um ihre Pferde zu tränken oder die hölzernen Wagenräder zu befeuchten. Heute liegen sie oftmals inmitten intensiv bewirtschafteter Felder. Ungünstig für die Unken.
Wir haben ja hier in Brandenburg große Ackerschläge mit mehreren hundert Hektar. Wenn da ein Soll in der Mitte ist und ringsrum ist intensiv bewirtschafteter Acker, dann ist das für die wie so eine Todeszone, wo sie durch müssen, um ja ein Winterquartier zu finden. Nicht? Wenn abgeerntet wird, dann ist es ja praktisch wie Wüste. Amphibien brauchen ja Feuchtigkeit. Das heißt, auf so einem ausgetrockneten Standort ohne Strukturen, wo sie sich verstecken können, haben sie es natürlich total schwer, so eine Flächen zu überwinden.
Im Frühling zur Paarungszeit erklingt das weittragende, einzigartige Huhuhu der Unke. In Brandenburg ruft die Rotbauchunke, in Bayern ertönt die Stimme der Gelbbauchunke.
Sie schwimmt auf der Wasseroberfläche, pumpt sich voll, sieht aus wie so ein kleiner Ballon und lässt dann die Luft raus. Und dann entsteht dieser Unkenton. Und dadurch, dass sie auf der Wasseroberfläche schwimmt, trägt es sehr weit. Und man kann auch gar nicht den Ruf so richtig lokalisieren, weil von der Wasseroberfläche dieser Ton abgestrahlt wird. Es gibt auch Fotos, wo man sieht, dass sich dann praktisch um die rufende Unke so ein Wellenkreis bildet. Also dass wirklich die Schwingungen auf die Wasseroberfläche übergehen.
Krone führt die Gruppe auf einen ehemaligen Truppenübungsplatz der sowjetischen Armee, der nach dem Abzug der Soldaten und ihrer Panzer zu einem Naturparadies wurde. Allerdings, auch hier hat es 2,5 Monate lang kaum geregnet. Michael Schünemann, Ranger im Naturpark Barnim, erklärt, was das für die Amphibien bedeutet.
Früher hat es in jedem Bruch überall haben die Amphibien gerufen, die Rotbauunken, die Laubfrösche. Jetzt ist es ganz minimal, weil die Gewässer eben trocken sind. Das sind ganz gravierende Veränderungen, die hier wirklich vonstatten gehen.
Ja, der Einzige, der noch ein bisschen uns unterstützt hat, was das Wasser betrifft, ist der Biber.
Der Biber staut das Eilenbruch am Tampegraben an und durch dieses Anstauen haben die Amphibien da noch ein bisschen Möglichkeiten, sich fortzupflanzen. Zum Glück, wenn der Biber das nicht gemacht hätte, wäre das Wasser weg.
Dass heute Abend hier keine Unke unkt und kein Laubfrosch quakt, liegt aber nicht nur an der Trockenheit, sondern auch an der Kälte. Bei unter 10 Grad Außentemperatur verschlägt es den Amphibien die Sprache. So müsste es klingen, wenn das Konzert stattfände. Andreas Krone spielt die Tonaufnahme vor, um die Tiere zum Mitrufen zu animieren. Aber umsonst. Keine Unke antwortet aus dem kleinen Gewässer. Zum Trost haben die beiden Naturschützer einige Teichmolche gefangen, die in durchsichtigen Gefäßen herumgereicht und bestaunt werden.
Da sieht man jetzt auch so schön diese
kleine Kammen, ne? Und die Füße.
Ein vielleicht 4 Zentimeter langer Molch schlingelt sich durchs Wasser. Ein Männchen im Hochzeitskleid mit Rückenkamm. Die Haut hellbraun mit schwarzen Punkten. Gut sind seine breiten Füße zu sehen, die gespreizten Zehen. Schließlich werden die Tiere wieder in den Teich entlassen.
Gehen wir zurück, bevor es dunkel wird.
Wechselkröten, Teichfrösche, Unken gibt es immer weniger. Kann man analog zum Insektensterben auch von einem Amphibiensterben sprechen? Der Biologe Marc-Oliver Rödel vom Berliner Naturkundemuseum betreut seit 2004 ein Grasfroschprojekt im bayerischen Steigerwald.
Dieses Amphibiensterben gibt's, das beobachten wir seit den 90er Jahren und das wird auch nicht besser. Also wir stellen weltweit eigentlich fest, dass Amphibienpopulationen in besorgniserregendem Maße zusammenbrechen und das ist auch in Deutschland der Fall. Also es gibt Regionen in Deutschland, wo wir davon ausgehen müssen, dass wir in den nächsten paar Jahrzehnten so gut wie keine Amphibien mehr haben, weil einfach die Populationen zusammenbrechen. In Deutschland spielt der Klimawandel in einigen Regionen sicher eine Rolle, zum Beispiel in Brandenburg, wo einfach die Landschaft austrocknet, wo kein Tümpel mehr ist, kann sich natürlich auch kein Frosch mehr entwickeln. Aber wenn wir zum Beispiel in unser Gebiet in Nordbayern reingucken, spielt das eigentlich keine so große Rolle. Also da wäre eigentlich ausreichend Wasser und Tümpel vorhanden, aber die Arten verschwinden trotzdem. Das kann natürlich eine Rolle spielen, dass vielleicht der Landlebensraum zu trocken wird. Es könnte Agrarchemie sein. Es kann auch vielleicht einfach nur sein, dass die Landschaft so fragmentiert ist, dass die kleinen Populationen, die irgendwo überstehen, durch Zufallsereignisse aussterben und dann einfach nicht mehr ersetzt werden können, weil niemand mehr dorthin wandern kann. Es können vielleicht Faktoren sein, die wir noch gar nicht kennen. Also das ist bis ins Letzte nicht geklärt.
Bei einer Amphibienart allerdings weiß er genau, warum die Zahl der Individuen dramatisch abnimmt. Ausgerechnet den beliebten Feuersalamander bedroht ein aus Ostasien eingeschleppter Hautpilz. Seit 2010 wütet der Pilz in Holland und Belgien und hat sich von da aus nach Deutschland ausgebreitet.
Dieser Pilz, der auch so als Salamanderpest oder Salamanderfresser bekannt wurde, führt dazu, dass die Haut bei den Feuersalamandern zerstört wird und die Populationen brechen im Prinzip komplett zusammen. Also die sind eigentlich ökologisch gesehen, sind die Populationen weg. Haut ist für Amphibien absolut lebenswichtig. Über die Haut wird Gas, also Sauerstoff aufgenommen, CO2 abgegeben zum großen Teil. Die ganzen Gifte, um Mikroorganismen abzuwehren, sitzen in der Haut drin. Und so ein infizierter Salamander überlebt keine Woche. Und vor wenigen Jahren waren wir sehr geschockt, als wir feststellen mussten, dass dieser Pilz offensichtlich geschafft hat, einen mehrere hundert Kilometer großen Sprung bis nach Nordbayern zu machen und ausgerechnet im Steigerwald aufgetaucht ist. Und seitdem verfolgen wir, wie sich der Pilz auswirkt. Da wir ja die Daten haben von den Populationen, bevor der Pilz da war, können wir jetzt an über 40 Bächen verfolgen, wo der Pilz auftaucht und wie sich das auf die Population auswirkt. Das heißt, wir gehen da jedes Jahr hin. Und in den letzten beiden Jahren muss man leider feststellen, dass die Larvenpopulationen extrem eingebrochen sind. Also ein Bach zum Beispiel, wo wir auf 200 Meter über 800 Larven normalerweise finden, hatten wir letztes Jahr nur 18.
Eingeschleppte Krankheiten und Raubtiere, an die sich Tierarten nicht evolutionär anpassen konnten, sind weltweit ein Problem. Einen besonders einschneidenden Fall berichtet Rödels Kollege Professor Santiago Ron von der Katholischen Universität in Quito. Sein Heimatland Ecuador ist eines der amphibienreichsten der Welt, mit bisher über 700 bestimmten Arten.
Unfortunately also we also have a large number of species that are in
danger. Aber leider sind bei uns viele Arten gefährdet oder sogar schon ausgestorben. Ende der 1980er Jahre breitete sich in der Andenregion eine Krankheit aus, die ganze Populationen und Arten ausradiert hat. Danach hat sich die Zusammensetzung der Amphibiengesellschaften komplett verändert. Wahrscheinlich wurde die Krankheit von nordamerikanischen Firmen eingeschleppt, die Ochsenfroschfarmen in Ecuador anlegten, um Froschschenkel zu produzieren.
Das ist Trillern. Hören Sie das? Hey, das sind mehrere Eins, zwei, drei. Und hier sind vier. Sind wir schon mal 7 Tiere hier. Das ist ganz gut. Da hinten sitzt noch einer, 7, 8, 9. Das ist wirklich gut. Ja, und das kann man fast nirgends mehr hören.
Wieder ein Teich in Berlin, mitten in der Nacht. Endlich hat Albert Pustka einige Wechselkröten aufgespürt. Sie trillern im Trio mit Teichfröschen und Nachtigallen, hocken am Ufer, blasen ihre Kehlsäcke auf und locken die Weibchen. Ein einzigartiges Konzert. Durch das Fernglas kann er sie beobachten.
Die sind grün, mit schwarzen Rändern um die grünen. Und dazwischen sind sie so beigefarben. Das Männchen, da, die sind so mehr so verwaschen. Aber die Weibchen, da ist, das kann so richtig knallweiß sein. Also die sind dann sehr kontrastreich. Ne? Ganz dunkelgrün und ganz weiß, das Beige, also diese hellen Flecken. Und dann haben sie noch oft so rote Flecken drin. Das sind die schönsten Kröten auf der ganzen Welt und die gibt es bei uns.
Die schönsten Kröten der Welt. Bunte Feuersalamander, unkende Unken, quakende Frösche, Kaulquappen in Tümpeln. Alle diese Tiere schätzen wir in unserer heimischen Natur, aber sie verschwinden von Jahr zu Jahr. Schon heute hat manches Kind noch nie einen lebendigen Frosch gesehen oder gehört. Das endgültige Verstummen der Lurche dürfen wir nicht zulassen. Christiane Seiler nahm uns mit in die Welt der Amphibien. Eine faszinierende Welt aus hybriden Fröschen, rufenden Unken und trillernden Wechselkröten. Eine Welt, die extrem bedroht ist. Immer mehr Tümpel und Teiche sind leer und still. Die Links zu einigen Hörtipps gibt's wie immer in den Shownotes.